einen Moment, bis man alles beieinander hat. Genau, das war der Lesungstext. Und ich möchte einfach am Anfang nochmal beten. Herr, hab Dank für diesen Morgen, hab Dank für Gemeinschaft mit meinen Geschwistern, hab Dank, dass wir Gottesdienst feiern können. Ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt wirklich hier unter uns bist, dass du derjenige bist, der zu uns redest und dass du uns einfach auch hilfst, durch deinen Heiligen Geist zu verstehen, Herr. Sei du jetzt einfach hier und gegenwärtig. Amen. Ich werde immer gefragt, wie das so ist mit Predigt. Und da es diesmal sowieso ein bisschen komisch war, erzähle ich das mal kurz. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, eine Textstelle oder was zu finden für eine Predigt. Ja, wir kennen die Perikopen, wir kennen das Kirchenjahr, wir haben eine Tageslosung. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, sich da irgendwo was rauszusuchen. Aber diese treffen diesmal alle nicht zu, sondern es war unser Hauskreis, den wir digital mittwochsabends haben, der jetzt daran schuld war, dass ich zu dieser Textstelle gekommen bin. Weil wir haben nämlich über einen Epheserbrief gesprochen und am Ende von diesem Hauskreis war so einhellig die Meinung, du Jörg, ganz ehrlich, kanntest du da mal nicht drüber predigen? Richtig viel habe ich jetzt nicht verstanden. So bin ich zu dieser Textstelle gekommen. Und habe gedacht, naja, ich hätte mir wahrscheinlich eine andere ausgesucht, aber nö. Genau, und deswegen möchte ich einfach die Predigt jetzt auch mal anders anfangen. Und das kann ich aber nicht alleine, deswegen brauche ich jetzt einen Helfer und den habe ich mir nämlich schon organisiert. Die Sarah wird mir am Anfang ein bisschen helfen. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt einfach Aussagen haben, die der eine oder andere bestimmt auch kennt aus unserem täglichen Leben. Und ich habe mal versucht, da die Antwort Gottes darauf zu finden. Und deswegen habe ich mir jetzt die Sarah mal geholt und die fängt jetzt einfach mal an.
Lass mich das machen, du kannst das doch eh nicht.
Da heißt es in Petrus, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.
Aus dir wird nie was Gescheites werden.
In Jesus Christus sind wir heilig und fehlerlos.
Und du willst ein Christ sein und verhältst dich so gemein?
Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit.
Das wird dir Gott niemals verzeihen.
Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Das waren jetzt ein paar Aussagen. Ich glaube, dass der eine oder andere sich da drin ein Stück weit wiederfinden kann. Zumindest bei mir war das so. Und die Frage, die dahinter dann einfach kommt, ist, wie soll ich diesen Fragen oder Aussagen jetzt begegnen? Und da habe ich Antworten gefunden in unserem heutigen Predigttext. Und den wird uns die Sarah jetzt lesen.
Mhm. Der Text steht in Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist. Im Himmel hält er ihn für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott, und das war sein Wille. Das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade. Die hat er uns durch den geschenkt, den er liebt. Weil wir zu ihm gehören, schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade. Er gewährt sie über uns über jedes Maß hinaus und schenkt uns alle Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. So gefiel es ihm und so hat er es beschlossen. Durch Christus soll die Zeit erfüllt werden. Unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden, im Himmel und auf der Erde. Weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt, so wie Gott es für uns im Voraus bestimmt hat. Denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen. Wir, die schon zuvor auf Christus gehofft haben. Weil ihr zu ihm gehört, hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Der Heilige Geist ist der Vorschuss auf unser Erbe, bis Gott uns als sein Eigentum endgültig erlöst. So dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit.
Dankeschön, Sarah. Ja, der Johannes hat es schon gesagt, die Überschrift, die mir da ins Auge gesprungen ist, einfach, Gott sprengt den Rahmen. Und so könnte man diesen ganzen Text einfach überschreiben. Aber ich denke, das sollte uns im Blick auf Gott nicht überraschen, denn schließlich ist er Gott und somit auch für uns oft nicht greifbar oder verstehbar. Aber möchten wir ihn oft nicht lieber so überschaubar und so portionsgerecht verpackt und leicht zu handhaben haben? Ja, und ab und zu denke ich mir, sollte er auch nicht allgegenwärtig sein. Das würde doch das Ganze eigentlich viel einfacher machen. Dieser ganze Abschnitt, den die Sarah gelesen hat, das ist eigentlich im Griechischen ein einziger Satz. Und dessen Zusammenhang einfach verloren ginge, wenn man ihnen lauter so kleine Sätze aufteilen würde. Und deshalb nehme ich diesen Text heute einfach mal als Basis und werde daraus immer wieder Passagen, wo ich dann näher eingehen werde. Drei Punkte habe ich trotzdem. Und zwar wäre der erste, Gott redet zu mir. Der zweite ist, Jesus spricht sich für mich aus. Und der dritte, der Heilige Geist, spricht von unserem Erbteil. Der Gott, von dem Paulus hier schreibt, ist anders. Wie gesagt, er sprengt den Rahmen im Blick auf sein Wesen, im Blick auf seinen Charakter und auch im Blick auf sein Handeln. Das Wesen Gottes ist mit keinem anderen Gott zu vergleichen aus irgendeiner anderen Religion. Und daran sollten wir festhalten, gerade in unseren schnelllebigen Zeiten, wo ja mittlerweile alles möglich ist. Und je schräger das ist, desto besser. Gott zeigt sich in der Bibel als personaler Gott, kein irgendwie geartetes höheres Wesen oder ein Geistprinzip. Und dieser personale Gott wird wiederum in drei Personen beschrieben. Als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und er verwendet in der Bibel menschliche Bilder für das, was sonst gar nicht auszusagen oder zu verstehen wäre. Und dabei geht es aber jetzt nicht darum, Gott auf diese Bilder festzulegen, sondern um ihn für uns überhaupt begreifbar zu machen. Das gilt auch für das Reden von Vater, Sohn und Heiliger Geist, so wie es Paulus jetzt hier in unserem Predigttext tut. Er, der Vater, wird hier dargestellt als der, von dem alles Planen und Wirken ausgeht. Er segnet, er erwählt, er setzt den Maßstab dafür, was heilig und untadelig vor ihm ist. Er liebt, er hat vorherbestimmt und seine Gnade wirkt in dem Allen, sein Wille und sein Ratschluss stehen hinter allem. Und sein Eigentum sind wir. und seine Herrlichkeit überstrahlt alles. Jede einzelne von diesen Aussagen lohnt sich bestimmt weiterem Nachdenken und er sprengt aber trotzdem den Rahmen unseres Verstehens. Und aus der Fülle dessen, was Paulus schreibt, möchte ich nur einige Aspekte herausgreifen. Da steht als erstes mal, Gott ist unbeschreiblich großzügig. Wenn Paulus schreibt, dass Gott uns mit allen geistlichen Segen gesegnet hat, unterstreicht er dies doppelt. Weil segnen heißt in der griechischen Wortbedeutung primär Gutes sagen. Gott, der durch sein Wort Himmel und Erde gemacht hat, spricht uns Gutes zu. Und dies auch noch mit allem geistlichen Segen. Allem, was wirklich Ewigkeitswert hat. Gott hat Gutes für uns im Sinn. Das dürfen wir uns mal so auf der Zunge zergehen lassen. Paulus unterstreicht dies, indem er von der Gnade Gottes spricht. Gnade ist etwas zu bekommen, was wir nicht verdient haben oder uns erarbeiten können. Es ist Gottes Wesen, uns über allen Verdienst hinaus Gutes zu tun. Und wo Luther übersetzt, dass Gott uns die Gnade reichlich hat widerfahren lassen, trifft die Züricher Bibel das Bild, das hier im Griechischen enthalten ist, glaube ich, noch besser, wenn sie zugleich übersetzt, dass Gott uns mit Gnade überschüttet hat. So ist Gott. Und zugleich macht Paulus aber auch keinen Hehl daraus, dass Gott eine sehr ernste Seite hat. Wenn Gott uns erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen, so wird uns selbst bei nur kurzem Nachdenken deutlich bewusst, dass wir diesem Anspruch nicht gerecht werden können. Denn wer von uns kann schon behaupten, untadelig zu sein? Ich kann es nicht. Und vorausgesetzt, wir würden sogar das einigermaßen hinkriegen, wenn wir einen Blick in die Bergpredigt werfen, wo Jesus den eigentlichen und den tiefsten Willen Gottes darlegt, macht es deutlich, dass wir da meilenweit von entfernt sind. Von Heiligkeit vor Gott ist aus uns heraus also keine Spur. Und zu dieser ernsten Seite Gottes gehört auch das Wort von der Vergebung der Sünden und der Erlösung durch sein Blut. Gott ist nicht blutrünstig, aber er ist unbestechlich heilig und gerecht. Und vor Gott ist Sünde keine Kleinigkeit, weil Sünde ist ja nichts anderes als getrennt sein von Gott. Wenn ich die Ehe breche, obwohl ich meiner Frau lebenslange Treue versprochen habe, erkläre sie im Prinzip für nicht mehr da, für tot. Wenn ich stehle, tue ich so, als gäbe es den Eigentümer nicht. Von der Verachtung Gott gegenüber, die sich in unserem Verhalten ausdrückt, mal ganz zu schweigen. Gott kann als der Gott des Lebens diese tödliche Verachtung nicht einfach stehen lassen und zur Tagesordnung übergehen. Und es ist ihm todernst mit unserer Sünde. So tut ernst, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Jesus selbst muss für uns die Sünde tragen und stellvertretend für uns in den Tod gehen. Er ist es, der mit seinem Blut für unser Blut eintritt und die Vergebung zusprechen zu können. Und noch etwas sagt Paulus über den Charakter Gottes. Gott ist ein zuverlässiger Gott. Wenn hier vom Wort der Wahrheit die Rede ist, dass uns Gott versiegelt und einen Unterpfand gibt, dann wird darin deutlich, dass Gott zu dem steht, was er sagt und auch was er tut. Auf Gott ist absolut und unverbrüchlich Verlass. Gott ist treu. Er ist kein selbstgefälliger Despot. Er ist in unvorstellbarer Weise auf uns Menschen bezogen. Und dabei hätte er doch allen Grund, sich abzuwenden und uns unserem Schicksal zu überlassen. Stattdessen schreibt Paulus, dass Gott uns schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dass wir heilig und untadlig vor ihm sein sollten. Er hat uns in Liebe dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott liegt an Beziehung, an Gemeinschaft zu uns, mit uns. Er möchte unser Vater sein. Er macht aus Bettlern Königskinder. Das ist gemein mit der Einsetzung als Erben und der Erwählung zu Gottes Eigentum. Warum tut Gott dies alles? Warum liegt ihm so an uns? Letztlich gibt es auf diese Frage nur eine Antwort, die aber eigentlich die Frage nicht klärt. Die Antwort, die Paulus hier gibt, lautet Liebe. Und man müsste eigentlich gleich weiter fragen, warum? Was ist an uns so liebenswert, dass Gott sich unser annimmt, trotz unserem Egoismus und Gottlosigkeit, dass er selbst seinen Sohn nicht verschont? Ein letzter Gedanke über das Handeln Gottes. Paulus schreibt, es sei Gottes Ratschluss, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Es ist nicht zu leugnen, dass die Geschichte in Jesus ihren Wendepunkt hat und auf Jesus hin zuläuft. Und darum gilt, wer teilhaben möchte an Gottes Zukunft, muss teilhaben an Jesus Christus, jetzt und hier. Wie gehen wir nur damit um, was wir über Gottes Wesen, seinen Charakter und sein Handeln gehört haben? Wir müssen uns entscheiden, ob wir es für wahr oder falsch halten. Und dann unsere Konsequenzen daraus ziehen. Wir können dies alles für Unsinn halten und uns abwenden. Wir können es für eine Offenbarung Gottes halten und uns dennoch dagegen entscheiden, weil uns dieser Gott nicht passt. Aber ganz ehrlich, und das glaube ich wirklich, dass wir keinen besseren Gott finden werden als den. Oder wir erkennen darin Gottes lebensveränderndes Reden und Handeln und tun das, was Paulus tut: anbeten. Gottes Ziel für unser Leben ist, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. So steht es im Predigttext. Nur Gott und seine Herrlichkeit wird bleiben. Wenn wir uns seiner Herrlichkeit aussetzen, die Gemeinschaft mit ihm lieben, sein Wort lesen, ihn anbeten, beginnt seine Herrlichkeit sich in unserem Leben wiederzuspiegeln. Wer sich Gottes Liebe gefallen lässt und von ihr prägen lässt, in dem und mit dem kommt Gott zum Ziel. Der darf und wird in aller Vorläufigkeit und Gebrochenheit schon jetzt etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und damit uns das überhaupt gelingt, brauchen wir Hilfe. Und auch daran hat Gott gedacht. Er hat uns seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Im Johannesevangelium ganz am Anfang finden wir einen Steckbrief von ihm. Da heißt es: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott und alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Und ein paar Verse weiter lesen wir: Er, Das Wort wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat. Ihm, seinen einzigen Sohn, Gottes ganze Güte und Treue ist ihm in uns begegnet. Der, den die Baumeister verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, heißt es an anderer Stelle in der Bibel. Und auch in unserem Predigttext finden wir die Antwort auf die Frage, durch wen wird es uns überhaupt erst möglich, heilig und untadelig vor Gott zu stehen? Durch Jesus Christus. Da heißt es, er, also Gott, hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. So gefiel es ihm und so hatte er es beschlossen. Durch Christus sollte die Zeit erfüllt werden, unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden, im Himmel und auf der Erde. Weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt, so wie Gott es für uns im Voraus bestimmt hat. So hat er es beschlossen, der ja alles bewirkt. Nach seinem Willen sollte es geschehen. Denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen, wie wir die schon zuvor auf Christus gehofft haben. Da kann ich nur sagen, Amen. Was ist das für eine Zusage, was für ein Ausblick in die Ewigkeit? Jesus spricht sich für uns aus, er spricht sich für mich aus, ganz persönlich. Und genau das bedeutet das Wort erwählen. Nochmal, Gott spricht sich für mich aus in Jesus Christus. Wie sieht das nun bei mir, bei euch im Alltag aus? Da gibt es die erste Seite. Ich mache Fehler, ich versage, ich werde mitschuldig an Mitmenschen, ich dehne die Wahrheit etwas aus und bin gut darin, die Fehler der anderen zu erkennen. Diese dann zu nutzen, um meine eigenen Fehler zuzudecken. Das hat ziemlich wenig mit untadelig und heilig zu tun, nämlich gar nichts. Die zweite Seite. Gott erwählt mich in Christus, er spricht sich für mich aus. Ist uns das immer so bewusst? Und auf welche Seite schaue ich? Wie beurteile ich meine Mitmenschen? Und unser Text hier heute ermutigt uns, sie zu segnen, gut zu sprechen über sie, denn das heißt segnen. Ich möchte es versuchen, an mir selbst zu zeigen. Die meisten wissen, dass ich erst als Erwachsener zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Vorher habe ich mich eher oder fast ausschließlich auf dieser ersten Seite bewegt. Ich war sehr viel in der Welt unterwegs und ich war auch kein Kind von Traurigkeit in allen Belangen. Aber das möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Ich war in der Welt unterwegs, und zwar nicht bloß hier in Deutschland, sondern wirklich in der Welt, mit all ihren Gesichtern. Und war der Meinung, es ist gut. Zu Hause Eltern, eine Schwester, Großeltern, Freunde, eine Heimat. Und trotz alledem war ich unruhig. Ich war einsam, nie lange an einem Ort. Heute würde man sagen, vielleicht ein Nomade, nie zu Hause. Ich glaube, dass ich hier in Bayern innerhalb von 15 Jahren 20 Mal umgezogen bin. Ich glaube, das zeigt schon, wie sehr ich unterwegs war. Ein sehr, sehr bewegtes Leben. Und dann lernte ich 2001 die zweite Seite kennen. Bei einer Kindersegnung ist es passiert, dass ich geglaubt habe, der Prediger, der da vorne steht, der predigt mich die ganze Zeit an. Der erzählt der Reihe nach alles aus meinem Leben. Ich war sturzbeleidigt, bin raus. Man hat mich dann zurückgeholt und ich habe bloß zum Freund damals, zum Peter, gesagt, ich finde das total unfair, dass du alles dem erzählst, was ich so getrieben habe vorher. Und er sagt, ich habe gar nichts gesagt. Und das war so meine erste Begegnung, wo ich dann die zweite Seite kennenlernte. Ich wurde dann in Christus erwählt und bei mir kann man wirklich sagen, aus Gnade gerettet und erneuert. Ich selber kam zur Ruhe und ich fand ein Zuhause. Und durch Christus sieht mich Gott als neuen Menschen mit Gaben, die ich vorher überhaupt nicht kannte von mir, die nun der Heilige Geist entfaltet, fördert und auch gebraucht. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt. Der Heilige Geist sagt mir zu, dass ich zu Gott gehöre. Im Vers 13 lesen wir, weil ihr zu ihm gehört, hat Gott auch euch ein Siegel aufgedrückt. Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Über diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist kann man bestimmt viel diskutieren. Und auch hier versuche ich es mal einfach mit Bildern aus dem Alltag. Ich denke, dass einige von euch mit Sicherheit die Firma Steiff kennen. Kuscheltiere, Plüschtiere. Wer weiß denn, was ihr Echtheitszertifikat ist? Genau, der Knopf im Ohr. Denken wir an Uhren der Marke Rolex, wissen wir auch, dort gibt es ein Echtheitszertifikat, wo Seriennummer und alle möglichen Daten draufstehen. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil ich habe keine. Von daher habe ich mir das erzählen lassen und ich möchte einfach auch nicht so viel Geld ausgeben, das ist die andere Seite. Aber genau so ist der Heilige Geist, das Güte- und Echtheitssiegel in meinem geistlichen Leben. Da heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das lesen wir im Römer 8, Vers 16. Paulus schreibt, dass der Segen, mit dem der Vater uns durch Christus segnet, geistlicher Segen ist. Oder laut Einheitsübersetzung Segen seines Geistes. Er entspringt dem Geist Gottes und gehört zur geistlichen Welt und hat somit eine komplett andere, zeitlose Qualität als materielle Güter oder Segnungen. Die Bezeichnung als Heiliger Geist ordnet den Geist Gott zu. Und Paulus spricht vom Heiligen Geist als Siegel. Und das Siegel ist in der Antike Zeichen von Zugehörigkeit, Authentizität, Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit. Das Siegel des Geistes Gottes kennzeichnet uns somit zu Gott gehörig. Paulus nennt den Geist im Griechischen den Geist der Verheißung. Eine Verheißung, auf die wir uns freuen. Zusammen in der Ewigkeit zu leben, ohne Krankheit, ohne Krieg und ohne Tod. Das ist unsere Zukunft. In Christus hat Gott uns erwählt. In Christus haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und in Christus sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Wir sind Kinder Gottes. Wie viele Menschen sehnen sich danach zu spüren, dass sie gewollt sind? Wir sind es. Und wie viele wünschten, es könnte einen endgültigen Schlussstrich gezogen sein? Wir wissen, wie es geht. Und wie viele wüssten gern, wo sie eigentlich hingehören? Christen wissen, wo ihr Zuhause ist. Und Gottes Antwort auf all dies zusammengefasst ist: Ich liebe dich.